Inforadio Podcast.
Ich drucke mir ein Auto. Als ich den Titel für die heutige Veranstaltung wählte, wusste ich noch nicht, dass das keine Zukunftsvision, sondern Realität 2013 ist. Die wahren Zukunftsvisionen liegen im Schnitzel und der Tiefkühlpizza, in der Herzklappe und der Maschinenpistole. Alles gedruckt mit dem 3D-Drucker oder geschnitten mit dem Lasercutter. An allem wird weltweit geforscht. Erste Erfolge gibt es. Folgt man dem, was manch Journalistenkollege schreibt, dann stehen uns wahlweise paradiesische oder höllische Zeiten bevor. Der amerikanische Autor und Zukunftsforscher Jeremy Rifkin sieht gar das 3D-Printing gemeinsam mit dem Internet und grüner, sprich erneuerbarer Energiegewinnung als dritte industrielle Revolution an. Willkommen zum Treffpunkt Wissenswerte hier im Lichthof der Technischen Universität Berlin. Und willkommen in der Realität derer, die sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Produktion mit Hilfe von 3D-Drucker und Lasercutter befassen. Auf dem Podium begrüße ich Stefanie Müller.
Hallo.
Sie ist Doktorandin am HPI, am Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam in der Human Computer Interaction Group. Professor Eckart Uhlmann ist Direktor des Fraunhofer Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK Berlin und geschäftsführender Direktor des Instituts für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb hier an der TU Berlin. Ben Jastram ist Leiter des 3D-Labors an der TU Berlin. Ich bin Thomas Prinzler. Jetzt springen wir sofort in die Zukunft. Was würden Sie sich dreidimensional drucken, wenn es keine technischen, finanziellen und sonstigen Beschränkungen gäbe? Wer beginnt? Herr Jastram.
Bei mir wäre es ja ein sehr persönlicher Wunsch, auch weil ich gerade dort in der Arbeit mit zu tun habe, komplexe Organe über den 3D-Druck zu erzeugen.
Frau Müller?
Also für mich ist es besonders interessant, ob wir später mal Elektronik drucken können, weil im Moment kann man eben hauptsächlich passive Objekte ausdrucken, wie zum Beispiel diese Statue, die jetzt hier im Innenhof steht.
Herr Ullmann?
Ja, für mich wären es jede Art von dreidimensionalen Entwicklungsprodukten, die in andere Produkte hineinfließen, die schon eine Funktionsfähigkeit sowohl mechanisch, auch mechatronisch, vielleicht sogar biologisch haben.
Herr Ullmann, können Sie ganz kurz beschreiben, wie so ein Drucker aussieht? Ist das vergleichbar mit einem Tintenstrahldrucker oder mit einem Plotter oder?
Gut, ist sehr schwierig. Ich würde mal einen herausgreifen, der mit dem Pulver beispielsweise arbeitet. Denn es gibt inzwischen, fragen Sie mich nicht, vielleicht 50 verschiedene Varianten von Möglichkeiten, dreidimensional etwas zu drucken oder entstehen zu lassen. Und das sind nicht nur Pulver oder Flüssigkeiten, es sind manchmal auch einfach Papiere, die man übereinander laminiert und sie mit dem Laser im Konturbereich nach jedem Aufleimen trennt, sodass man auch eine feste Form aus festen, flächigen Bauteilen bekommt. Wie sieht eine solche Maschine aus? Sie brauchen erstmal, wenn Sie einen Teig haben und versuchen, einen Teig auszuwählen, dann bringen Sie erstmal eine Lage Mehl auf Ihre Küchenoberfläche, wenn ich das mal so einfach sagen darf. Und die Maschine macht genau das Gleiche, die verteilt ein feines Pulver über einen Arbeitsraum, über einen Tisch. Danach wird dann eine Quelle, nehmen wir mal jetzt eine Laserquelle, die Energie mitbringt, also hohe Temperaturen mitbringt, läuft dann, springt über die Oberfläche und belichtet überall dort oder erwärmt überall dort das Material, das Pulver, das verfestigt werden soll. Und wenn eine Schicht verfestigt ist, nämlich genau an den Stellen, wo das Bauteil auch entstehen soll, kommt erneut ein Rakel oder eine Walze und zieht die nächste dünne Schicht über die Oberfläche. Das können Schichten sein, die sind 1 Millimeter stark. Das können aber auch Schichten sein, die deutlich unter einem Hundertstel oder bis zu einem Hundertstel Millimeter heruntergehen, was natürlich die Genauigkeit beeinflusst.
Gut, Sie haben ein weiteres Stichwort genannt, Lasercutting. Und das ist die Welt von Frau Müller. Sie haben das am HPI zur Perfektion entwickelt oder sind es dabei?
Ja, genau. Also der Lasercutter, das Wichtigste, was man dazu erstmal wissen muss, ist, dass der Lasercutter 2D-Teile ausschneidet. Also zum Beispiel aus Holz oder aus Plexiglas schneidet er aus diesen Flächen 2D-Stücke aus und die baut dann der Benutzer am Ende zusammen. Meistens haben die Teile dann so Steckverbindungen, sodass es am Ende ziemlich einfach ist, die mit noch ein bisschen Leim dann zu 3D-Objekten auch zusammenzubauen. Wie funktioniert der Lasercutter? Der hat hinten ein Lasermodul drin, deswegen heißt er auch so. Und dieser Laser wird dann über verschiedene Spiegel nach vorne in den Arbeitsraum geleitet und zeigt dort vertikal nach unten und schneidet dann eben mit dem Laserkopf diese 2D-Stücke aus.
So, nun haben Sie das Ganze ein Stückchen weiterentwickelt und sagen, 3D-Lasercutting ist möglich.
Mhm, genau. Also das Interessante an einem Laser ist, dass er zum Schneiden fokussiert ist, aber man kann ihn natürlich auch defokussieren. Das kennen Sie vielleicht noch aus dem Physikunterricht in der Schule. Und wenn so ein Laser defokussiert ist, dann verteilt er die Hitze auf einen größeren Bereich. Und dieser größere Bereich wird jetzt nicht mehr geschnitten, sondern er wird nur so heiß, dass er sich quasi nach unten 90 Grad biegen kann. Und so können wir eben wie von Origami, das kennen Sie vielleicht, macht man normalerweise mit Papier und wir machen das eben mit Plexiglas mit dem Lasercutter.
Gut, Plexiglas, Plastik, von welchen Materialien reden wir? Welche Materialien sind heute im Einsatz? Denn das ist ja nicht nur an wissenschaftlichen Instituten im Einsatz, sondern schon darüber hinaus. Welche Materialien? Weil Sie haben gesagt, das sind so amorphe, also Pulver, Flüssigkeiten. Was kann gedruckt werden? Was haben Sie da oben?
Was haben wir da oben? Wir haben drei verschiedene Maschinen. Das simpelste System ist sicherlich die Fused Deposition Modeling Maschine. Das ist eine Heißdüse, wo ein ABS-Kunststoff raus aufgetragen wird. Dann haben wir tatsächlich 3D-Drucker, die arbeiten mit einem Gips-ähnlichen Stoff, sind ein paar Additive drin, aber zu 90-95% ist es tatsächlich ein Gips. Und dann haben wir eine selektive Laser-Sinter-Anlage und da arbeiten wir mit Polyamid 12 und Polyamid 11 als Kunststoff.
Wo treffe ich Produkte oder wo begegne ich in meinem täglichen Leben schon 3D-Produkten? Oder ist das wirklich noch eher in der Prototyp-Ecke, die mir denn als Otto-Normalverbraucher verschlossen ist? Herr Uhlmann?
Also solche Produkte, man muss es so zunächst mal vielleicht beginnen, dieses 3D-Drucken von Kunststoff. Man kann mit Metallen heute genauso arbeiten. Also die andere Werkstoffklasse ist das selektive Laser-Melting, wo man auch mit Funktionswerkstoffen Bauteile aufbauen kann, die tatsächlich genutzt werden können. Aber der Beginn, wie gerade von Herrn Rastan beschrieben, waren tatsächlich die Kunststoffe. Und deswegen heißt das auch Rapid Prototyping, weil nämlich Prototypen entstanden sind, nämlich Anschauungsbeispiele für Produkte, die später ganz anders gefertigt werden, weil sie dann im Funktionsmaterial gefertigt werden mussten. Also wir finden das im Wesentlichen zunächst mal in Unternehmen, die neue Produkte entwickeln. Da entstehen Prototypen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir in kleinen oder in mittleren Serien Komponenten fertigen, wie beispielsweise das Gehäuse eines Mixers zu Hause, den Sie ja alle kennen, Kunststoffgehäuse. Könnte man ja sagen, Sie gehen in den Rechner, schaffen sich Ihre Form und drucken sich Ihren eigenen Gehäuse aus. Das ist heute noch nicht so. Die finden wir also so noch nicht in dem Markt, sodass wir es heute im Wesentlichen in der Entwicklung haben. Im Bereich der Metalle allerdings, da finden wir schon Produkte und ich weiß nicht, ob eine oder einer von Ihnen hier im Auditorium sitzt, die den Produkt schon in sich trägt, das sind Implantate. Und die sind dann natürlich nicht aus Kunststoff, sondern die sind dann aus metallischen Titanlegierungen beispielsweise. Und das sind Medizinprodukte, die heute schon, ich möchte in Anführungszeichen sagen, standardmäßig als Produkte im Markt sind.
Sagen wir mal, ein Gelenk oder ein Ersatzteil, was im Gelenk eingebaut wird. Das kann ja kein Standard sein. Das muss ja sozusagen auf mich zugeschnitten sein.
Also zunächst einmal, wenn Sie eine solche Operation, und Sie mögen sie alle nie haben, ansteht, dann wird zunächst mal wie klassisch auch eine MRT-Aufnahme gemacht, eine CT-Aufnahme gemacht, und zwar eine dreidimensionale Analyse, beispielsweise auch, wenn Sie im Schädelbereich sind und Sie haben einen Wangenknochen, der zu ersetzen ist nach einem Trümmerbruch. Jemand ist aufs Lenkrad geknallt bei einem Unfall. Airbag war nicht in Ordnung. Dann wird der Kopf komplett aufgenommen als MRT-Aufnahme. Daraus werden dann dreidimensionale Bilder gemacht. Und diese dreidimensionalen digitalen Bilder von der zu ersetzenden Körpereinheit, Wangenknochen beispielsweise, werden dann umgesetzt in ein Programm, um es ganz einfach zu sagen, die der Laserdrucker bzw. die SLM-Maschine versteht. SLM steht für Selective Laser Melting, also wo metallische Materialien hergestellt werden. Ich brauche also immer zunächst mal ein dreidimensionales Gebilde, das ich dann in Schichten zerlege, programmtechnisch, weil die Maschine versteht nur diesen Schichtaufbau. Ist eigentlich eine ganz dumme Maschine, aber sie muss die einzelnen Schichten kennen und muss wissen, an welcher Stelle der Laser das Material verfestigen muss. Und so ist der Weg vom digitalen Modell zum eigentlichen Bauteil.
CT bringt mich dahin, das war vor 2 Jahren, glaube ich, die Präsentation, Knut, unser aller Eisbär, war tot. Die Frage war, woran ist er gestorben? Und da hatte denn also sowohl das untersuchende Leibniz-Institut für Wildtierforschung als auch Sie, Herr Jastram, die Idee, die CT-Aufnahmen von Knut dazu zu nutzen, Knut zu drucken.
Ja, das haben wir gemacht und es hat tatsächlich auch einen ernsthaften Hintergrund und der heißt Zeit. Sie müssen sich so vorstellen, das beliebteste Tier im Zoo stirbt und zumindest ein Großteil der Berliner möchte sofort wissen, was passiert und damit auch die Medien natürlich wollen wissen, was passiert. Und das schafft man in der Regel nicht in einer Woche herauszufinden, was denn die Ursache in dem Fall war. Es handelt sich um Wildtiere. Wildtiere sind wenig erforscht, die Krankheiten sind wenig erforscht. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir sie nicht wirtschaftlich nutzen und deswegen sich das dann eher zurückhält, die Forschung dabei. Um es ganz einfach zu sagen, er ist ertrunken. Die Frage ist, warum ist er ertrunken? Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen ein 3D-Modell davon. Und das hat den Forschern sehr viel Zeit verschafft, dann seriös an dem Thema zu arbeiten. Es hat offensichtlich dann auch die Medien ausreichend befriedigt.
Kreative Menschen designen ihre Möbel, Haushaltsgeräte oder Ersatzteile selber und drucken sie gleich aus. Noch nicht im Jahr 2013 möglicherweise. Oder wenn Sie es nicht selber machen, machen Sie es im 3D-Copyshop um die Ecke. Und wenn demjenigen oder derjenigen das Know-how fehlt, wird Dr. Google gefragt, das Internet, die Internet-Community wird gefragt oder Facebook. Das funktioniert, kann man lesen, in kleinen Gemeinden in Amerika, in England. Auf diesem Prinzip beruhen auch einige Geschäftsmodelle, zum Beispiel das von MakerBot. Das ist eine Firma, die aus dieser Ecke kam, aus der Bastelecke kam. Die verkaufen 3D-Drucker für jedermann. Können Sie im Internet bestellen. Der Desktop 3D-Printer Replicator 2 kostet $2,199. Mit rotem oder blauen oder grünen Gehäuse kostet er $48 mehr. Super Idee, Herr Jastram?
Super Idee.
Frau Müller?
Ja, ich denke auch, das ist eine super Idee, gerade wenn wir uns einfach überlegen, dass wir in Zukunft auch 3D-Objekte einfach mit allen teilen können. Also einer hat eine Idee, einer erstellt ein neues Design und jetzt lädt er dieses 3D-Modell ins Internet und einfach jeder kann es runterladen und jeder kann es bei sich zu Hause ausdrucken. Und was ich ganz schön finde an dem neuen MakerBot ist, der sieht tatsächlich aus wie eine Mikrowelle. Also es sieht nicht mehr so futuristisch aus wie die älteren Modelle. Es sieht tatsächlich so aus, als könnte man sich es demnächst zu Hause vielleicht hinstellen.
Haben Sie den bei sich im Labor stehen?
Nein, wir haben leider noch so einen sehr teuren 3D-Drucker, aber ich argumentiere sehr stark dafür, dass wir uns einen holen.
Gut, okay, super Idee. Also wirklich hat das Zeitalter des Desktop-3D-Printings begonnen? Jetzt so wie vor 20 Jahren wir anfingen mit Laser oder Tintenstrahlern zu arbeiten? Herr Uhmer, was meinen Sie?
Ich bin da schon eher skeptischer, denn von den Genauigkeiten, die wir da erwarten dürfen, auch von den Systemen, die gerade angesprochen worden sind, von solchen Maschinen kommen keine Produkte, die in irgendeiner Form eine Funktionalität mitbringen, wie wir sie in unseren Geräten, in unseren Fahrzeugen, wir drucken uns ein Auto, notwendig sind. Dazu kommt ja auch noch, dass das Produkt nicht nur aus einem Gehäuse besteht, sondern aus komplexen Steuerungssystemen, aus Sensorik, aus mechatronischen Systemen. Aber es ist, jetzt lassen Sie mich salopp sagen, ein kleines Gimmick. Man kann zu Hause sich im Notfall eine ABS-Gabel drucken und mit der essen. Ob das am Ende tatsächlich das Ziel sein wird, ein solches System zu nutzen. Man kann vielleicht auch kleine Gehäuse sich machen, aber ganze Produkte komplexer Art, das ist eine Vision und es bleibt noch eine ganze Zeit eine Vision, Herr Prinzler.
Also ich glaube, so eine ABS-Gabel kostet 5 Cent. Wenn ich sie im Laden kaufe. Im Drucker ahne ich mal.
Ja, wenn Sie mal, ich habe mal, als ich diesen Titel, den Sie gewählt haben, ich drucke mir ein Auto und ich habe mal alle technischen Restriktionen zur Seite gelegt und habe gesagt, alles lässt sich drucken nach den heutigen Möglichkeiten. Dann würde so ein VW Golf heute, wenn man es überhaupt machen könnte, würde dann am Ende so, und das sprechen Sie ja gerade an, vielleicht 500.000 Euro kosten, vielleicht 1 Million. Und dann hat man einen schönen Golf. So, das ist genau das Gleiche mit der Gabel. Die Gabel wird millionenfach Spritz gegossen in eine Form und kein Mensch käme auf die Idee, das einzeln drucken zu wollen. Wann würde man denn beginnen, so etwas individuell zu drucken? Doch sicher immer nur dann, wenn es sich um hochspezielle Produkte handelt mit einem hohen Individualisierungsgrad. Und dieser Individualisierungsgrad lässt es dann auch zu, etwas mehr Kosten zu verursachen, weil es anders möglicherweise gar nicht geht. Aber Massenprodukte, Serienprodukte, wie sie auch angesprochen worden sind mit dem Fahrzeug, die werden wir noch lange ganz klassisch fertigen.
Ich drucke mir ein Auto vielleicht irgendwann in der Zukunft oder auch nicht. Über die Möglichkeiten und Grenzen von 3D-Printing und Lasercutting sprechen Professor Eckhard Uhlmann, Fraunhofer EPK, Ben Jastram, TU Berlin und Stefanie Müller, HPI. Lassen Sie mich bei der Qualität bleiben. Es ist ja mehrfach angesprochen worden, dass die nicht so gut ist, dass die nicht ausreichend ist für ordentliche Qualitätsware. Wo liegt da das Problem?
Ja, das Problem liegt einfach in dem Schichtaufbau zunächst mal. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Kugel fertigen. Eine ideale Kugel hat natürlich außen keine Treppenstufen, also in Form von einzelnen Stufensprüngen. Wenn Sie aber schichtweise aufbauen und Sie verfestigen die Schicht mit einer bestimmten Schichtdicke, dann haben Sie immer eine Schicht mit einer bestimmten Dicke. Darauf kommt die nächste Schicht. Das heißt, Sie bekommen keine Konturen, die wirklich der Kreis- oder der Kugelform angepasst sind. Das heißt, Sie brauchen immer eine Nachbearbeitung. Das andere Problem der Genauigkeit ist der thermische Verzug. Sie bringen ja sehr viel Energie ein, zumindest in den Bauteilen, wo sie aufschmelzen. Das führt dann zu hohen Eigenspannungen, also Spannungen im Bauteil, die dann wieder bei großen Bauteilen, das ist auch eine Limitierung, Sie können keine sehr großen Bauteile damit fertigen, führt diese Eigenspannung zu Rissigkeiten. Und diese Risse führen am Ende irgendwann unter Beanspruchung zum Versagen. Da ist man einfach reglementiert zunächst einmal, insbesondere auch was die Bauteilgröße angeht, wenn wir vom Kunststoff jetzt wegkommen. Wir haben natürlich, und Sie haben das vielleicht auch, die Zuhörer, schon gelesen, man kann sich sein Kleid selber drucken. Natürlich sind das größere Komponenten, aber das sind dann ganz andere und ganz einfache Drucktechnologien, die mit Genauigkeit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ein Turboläufer beispielsweise oder eine Komponente in einer Gasturbine, die können Sie so nie fertigen. Das machen wir heute mit durchaus auch den 3D Selective Laser Melting Verfahren, aber die werden nachbearbeitet.
Das ist jetzt die Frage. Am Anfang waren ja die Drucker und die Computer auch überhaupt nicht zu vergleichen mit denen, die wir heute haben. Könnte es nicht sein, dass Frau Müller vielleicht recht hat und dass wir eine Entwicklung haben, die all diese Bedenken, die Sie gerade äußerten, hinfällig machen?
Gut, das würde heißen, Sie brauchen Schichten, die infinitesimal klein sind, um es genau zu kriegen, wenn man bei dieser Technologie bleibt. Ich will nicht sagen, dass wir irgendwann eine andere Technologie haben, aber die hat mit dem nichts mehr zu tun, was wir heute machen. Das heißt, die Schichten müssen ganz, ganz dünn werden, um die Genauigkeit zu erhöhen. Die Pulver, die wir verwenden, müssen Korngrößen haben, die im Submikrometerbereich beispielsweise sind. Also ein Mikrometer, damit man es versteht. Wenn Sie Ihr Haar nehmen und das 70 Mal auseinanderschneiden, haben Sie etwa einen Mikrometer. Und dann muss man die Frage stellen, wie lange dauert das? Alleine heute schon die Bauzeiten, die wir haben, das sind Stunden, die wir brauchen, um ein Bauteil, das vielleicht 15 cm Höhe hat, überhaupt zu fertigen.
Wie lange hat Knuts Schädel gebraucht, Herr Jastram?
Wir mussten ihn tatsächlich zweiteilen und er hat ca. 24 Stunden gedauert.
Frau Müller, nochmal auf das Laser-Cutting, was ja ein weiteres Verfahren ist, was mit dem 3D-Printing ja nicht zu vergleichen, aber sozusagen in einen Produktionsprozess gesehen werden kann. Es gibt das ein oder andere YouTube-Video, wo man Ihnen auf die Finger schauen kann, wo Sie, Stiftehalter, Buchumschlag, Blumenampel herstellen. Das sind ja alles nun keine Must-Have-Produkte.
Ja, also das sind Beispiele, die ich ausgesucht habe natürlich. Also was wir mit den Projekten eigentlich machen wollten war, wenn Sie sich das vorstellen, wenn Sie früher in der Werkstatt gearbeitet haben, Sie haben ein Stück Holz und Sie haben eine Feile und jetzt arbeiten Sie mit der Feile auf diesem Stückchen Holz. Sie können das Material direkt bearbeiten und Sie sehen, wie es sich verändert. Und das Problem, was Sie jetzt mit 3D-Druckern und Lasercuttern haben, Sie müssen sich erst an den Computer setzen. Sie müssen das Modell 3D modeln oder für einen Lasercutter eine 2D-Zeichnung machen. Und erst nachdem Sie komplett fertig sind, können Sie dann das physische Objekt auch produzieren. Das heißt, da ist ein sehr großer Abstand jetzt zwischen Werkstück und dem Design oder dem Entwurf, den Sie machen wollen. Und was wir mit unseren Projekten machen, wir erlauben den Benutzern zum Beispiel von einem Lasercutter wieder direkt auf dem Werkstück arbeiten zu können. Was wir machen ist, wir geben den Benutzern Laserpointer und mit diesem Laserpointer können sie an den Lasercutter herantreten und durch dieses Schutzglasfenster, was der Lasercutter hat, direkt wieder auf das Stück Holz draufzeichnen mit dem Laserpointer. Was wir dann machen, wir tracken diesen Laserpointer mit einer Kamera und schneiden dann genau das, was der Benutzer gezeichnet hat, aus. Und dadurch ermöglichen wir quasi dem Benutzer wieder auf einer natürlicheren Art und Weise auch mit solchen starken Maschinen zu arbeiten. Ich sage immer, das ist wie wenn man ein Auto fährt. Sie treten auf das Pedal und kriegen die volle Power, auch wenn sie quasi selbst diese Stärke nicht haben.
Okay, Ihre Studenten sind begeistert. Auch Herr Jastram sagte, man kann das wunderbar zum dran gewöhnen einsetzen. Jetzt überzeugen Sie mich doch immer davon, dass das mehr ist als nice to have, als Spielerei, als pädagogisches Hilfsmittel.
Also ich sehe da sehr viele Anwendungsfälle. Eine Sache, die wir letzten Monat gemacht haben, wir haben ein physisches Objekt teleportiert. Und zwar haben wir das teleportiert von Stuttgart nach Berlin. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie haben wir das gemacht? Ja, eine Definition von Teleportation ist, dass man ein Objekt von A nach B schickt, ohne dass es in dem physischen Raum dazwischen existiert. Was wir gemacht haben, wir haben in Stuttgart das Objekt eingescannt und haben dann die Datei automatisch nach Berlin übertragen und es dort automatisch wieder ausgedruckt. Das finde ich zum Beispiel einen sehr interessanten Fall, was man mit 3D-Druckern und 3D-Scannern machen kann.
Scotty, ist sozusagen das, was jedem wahrscheinlich sofort einfällt. Ich hoffe, Sie haben das nicht an lebenden, sondern an einem toten Objekt gemacht. Und ist der dann da in Stuttgart verschwunden, das Objekt, ist das denn verschwunden?
Ja genau, also das ist ja eine Sache vom Teleportieren, ist natürlich, dass es insgesamt nur ein Objekt gibt. Weil wenn wir mehrere Kopien von einem Objekt hätten, würde das ja an Wert verlieren für uns auch. Und deswegen, was wir benutzt haben, ist kein normaler 3D-Scanner, sondern wir haben einen Scanner benutzt, der das Objekt beim Scannen kaputt macht. Und zwar funktioniert das so, der hat einen Kopf, der wie eine Fräse funktioniert und der trägt das Objekt scheibchenweise ab und macht von jeder Ebene ein Foto. Und daraus erstellt er dann das 3D-Objekt und das können wir dann eben wieder 3D ausdrucken. Und das Original ist weg.
Da möchte ich aber nicht meine Henry-Moore-Statue teleportiert bekommen, wenn ich denn eine hätte. Herr Ullmann, Sie sehen, also Ihnen ist ein großes Fragezeichen und Skepsis ins Gesicht geschnitten.
Nun, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen. Ich weiß nicht, was der Künstler dazu gesagt hat, wenn sein Modell, was ja seine Handschrift trägt, zerspannt wird und dann ein Treppenstufenmodell an anderer Stelle entsteht. Aber das ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, die Kunstwelt würde Kopf stehen zunächst einmal, aber möglicherweise entwickelt sich das. Diese Teleportation, wenn man sie anders begreift, so haben wir die ja schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich, nämlich nicht physikalisch zerstören und irgendwo anders digital übermitteln und wieder aufbauen, sondern die digitale Welt, wenn Sie eine Entwicklung eines Produktes haben, nehmen Sie einen Automobilhersteller, der entwickelt weltweit an jedem Standort des Globus und trotzdem wird nur an einer Stelle gefertigt, da wird das schon teleportiert, aber im anderen Sinne, nämlich das virtuelle Modell wird teleportiert und dann wird das Bauteil gefertigt. Das ist gar keine Vision, das gibt es schon lange, bevor es überhaupt auch diese additiven Verfahren, ich würde es mal als additive Verfahren bezeichnen, über die wir sprechen, nicht nur die subtraktiven, wo zerspannt wird, wir haben das schon sehr, sehr lange. Insofern ist die Frage, ob man diese Teleportation braucht, vielleicht ja. In dem Moment, wo man vielleicht ein handgemachtes Modell hat, aber auch das könnte ich ja digitalisieren beispielsweise durch ein optisches System und schicke dann nur die digitalen Daten, ohne dass ich das andere zerstöre. Das sind alles Fragen, die man sicher beantworten muss. Für die Technik, also im Sinne von Produktentwicklung, und ich komme ja aus der Ecke Produktentwicklung, wo es um die Herstellung von Produkten geht, die Sie im täglichen Leben brauchen, die neu entwickelt und in Massen gefertigt werden, wird diese Art der Teleportation sicher keine Rolle spielen.
Herr Jastram, können Sie sich Anwendungsgebiete vorstellen, wo das jenseits der Faszination für Studenten und junge Menschen eine Rolle spielt?
Es findet ja heute schon große Anwendung tatsächlich im Prototypenbau. Also man muss sich vorstellen, man hat ein Objekt, man bekommt eine bestimmte Entwicklungszeit und man fertigt die Prototypen im klassischen Sinne. Das heißt, man investiert erstmal sehr viel Zeit. Man schafft gegebenenfalls gerade mal eine Iteration des Produktes. Dann muss es auf den Markt und dann ist der Kunde sozusagen der Beta-Tester über die nächsten Jahre, bis dann die weiteren Iterationen vollzogen sind und dann ist es irgendwann dann gut. Das geht mit Rapid Prototyping deutlich schneller. Man kann gleichzeitig die Objekte entwerfen in Teams, kann die Iterationen, kann verschiedene Versionen gleichzeitig herstellen und dann darauf aufbauend Verbesserungen einfügen. Das wird tatsächlich gemacht. Ich sehe die Medizintechnik als den Bereich, in dem das sehr, sehr spannend wird. Also wir haben das vorhin schon von Herrn Uhlmann gehört, die Individualfertigung ist hier das Entscheidende. Und gerade wenn es um den Menschen geht, sollte man auch sehr dicht dann daran bleiben. Nehmen wir beispielsweise Hüftprothesen. Dort verpflichtet sich das Krankenhaus, 10.000 Stück derselben Prothese zu nehmen. Das schaffen sie dann in 20 Jahren einzubauen. Man stellt aber nach 5 Jahren fest, da entstehen Abriebe, die sind nicht besonders gut. Jetzt hat dieses Krankenhaus diese Hüftprothese aber gekauft. Also wird es an Patienten dann weitergegeben, bei denen man keine hohen Belastungen erwartet. Wir können uns ausrechnen, wer das dann ist. Also, und hier wäre es sicherlich sinnvoll, man produziert genau für den speziellen Fall das richtige Produkt. Das findet bereits Anwendung, wir haben das vorhin auch gehört, bei komplexen Operationen mit Titanteilen, beispielsweise am Schädel. Das findet aber auch externe Anwendungen, zum Beispiel bei Bohrschablonen für Knieoperationen, weil man da bestimmte Winkel einhalten muss und sehr, sehr präzise treffen muss. Dort wird es bereits auch eingesetzt.
Es gibt einen texanischen Jurastudenten namens Cody Wilson. Der hat eine Gemeinschaft gegründet zum Austausch von Kenntnissen über druckbare Schusswaffen und ihre Herstellung. Über Crowdfunding hat er $20.000 gesammelt und einen 3D-Drucker geleast, mit dem er eine Pistole drucken wollte. Bauplan dazu war im Internet. Allerdings hat der Hersteller Stratasys, als er davon Wind bekam, den Drucker wieder abgeholt und den Vertrag gekündigt. Ein anderer Bastler hat zumindest einen Teil einer halbautomatischen Maschinenpistole erfolgreich gedruckt und erfolgreich getestet, bis sie auseinanderfiel. Wie groß ist die Gefahr?
Sie ist leider real. Es gibt bei 3D Systems und bei EOS die Bestrebung, die Maschinen, die das können, nicht in Länder zu verkaufen, wo es interessant werden könnte. Materialtechnisch kann man sagen, ja, es wird bis zum gewissen, vielleicht bis zum zweiten, dritten, vielleicht fünften Schuss funktionieren. Dann kann es langsam kritisch werden. Bei anderen Maschinen würde ich sagen, druckt man sich vielleicht gleich die Handorthese mit aus, weil die Gefahr besteht, das heißt, dass es in der Hand dann explodiert. Ich denke, der Mensch ist findig genug, mit jeder Technologie etwas Schlechtes anzufangen. Das könnte man letztendlich auch mit dem Stein erreichen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das grundsätzlich ein Gegenargument für die Technologie ist. Man sollte sich allerdings überlegen, wem man sie vielleicht verkauft, vielleicht zu welchem Zweck man sie verkauft oder eine grundsätzliche gesellschaftliche Diskussion in dem Bereich dann anstreben. Aber ich denke, das wird kommen.
Ein 3D-Drucker ist das ultimative Werkzeug und der schnellste Weg, um aus Bits auf dem Bildschirm Atome in ihrer Hand zu machen, schreibt Chris Anderson in seinem Buch Makers. Denn er ermuntert uns, zu Machern zu werden mit dem Internet der Dinge als nächste industrielle Revolution. Ich habe es am Anfang auch schon gesagt, auch Jeremy Rifkin sieht hier jetzt die dritte industrielle Revolution. Haben wir die? Verändert sie unsere Produktion grundlegend, Herr Ullmann?
Ja, ich glaube, sie wird nicht grundlegend verändert. Denn das, was hier beschrieben ist oder was Sie gerade zitiert haben, ist ja die Frage, wie komme ich zu meinen Produktdaten und wie setze ich sie dann schnell um? Wir sind heute schon in der Lage, wenn Sie so wollen, in jedem Haushalt selbst ein Produkt zu entwickeln mit den entsprechenden Software-Tools, die wir haben. Das sind die virtuellen Produkte. Und wir sind auch in der Lage, die dann wiederum umzusetzen, physikalische Produkte mit den vielfältigen Systemen, die wir haben. Eines davon sind die additive Verfahren. Insofern, glaube ich, haben wir nicht die dritte Revolution, auch auch keine vierte Revolution. Wir sprechen ja schon von der vierten industriellen Revolution, wo wir die IT-Technik noch besser und weiter integrieren in Produkte. Wir haben gar keine Revolution an der Stelle. Wir nutzen nur die gegebenen Möglichkeiten intelligent und verbinden das, was da ist, in einer Logik, die uns Dinge erlaubt, die vorher nicht möglich waren. Von Revolution würde ich nicht sprechen.
Also ich denke, das ist ganz ähnlich wie zum Beispiel mit dem Fernsehen und dem Internet. Also da gab es ja auch lange die Diskussion, wird das eine jetzt das andere verdrängen? Wenn wir uns Sachen nur noch online anschauen, geht das Fernsehen komplett zurück. Und ich glaube, was das Rapid Prototyping angeht, da gibt es auch zwei Wege, die parallel weiterlaufen werden. Das eine ist eben die Massenfertigung, die auch weiterhin industriell passieren wird, von Massenprodukten. Und der Zweig, weswegen wir vielleicht alle mal einen 3D-Drucker zu Hause haben werden, ist eben, dass wir Sachen personalisieren können. Also es gibt zum Beispiel heute schon die Möglichkeit, sich eine personalisierte Handyhülle runterzuladen für sein iPhone oder eben bestimmte Ersatzteile, die vielleicht im Moment noch zu Tausenden, Zehntausenden irgendwelchen Lagern vorgehalten werden für potenzielle Kunden, die dieses Teil brauchen, dass sie sich stattdessen diese Teile per Bedarf quasi zu Hause ausdrucken.
Wenn es um Additiv, also etwas, was zusätzlich zu der normalen Produktion passieren könnte, für bestimmte Zwecke. Was werden wir drucken können in der Zukunft? Wo sehen Sie jenseits der iPhone-Hülle sinnvolle, wichtige Anwendungen, die durch anderes nicht zu ersetzen ist vielleicht?
Mhm. Herr Ullmann? Gut, das sind alles Produkte, die eine hohe Leistung haben müssen und die mit Bezug auf das Produkt eine gewisse Individualität haben. Oder es sind Produkte, die anders nicht gefertigt werden können. Lassen Sie mich einfach auf diesen Turbolader zurückkommen. Ein solcher Turbolader lässt sich heute mit keiner Technologie der Welt so herstellen, dass er innen eigentlich hohl und trotzdem Stützstrukturen hat. Das sind also Produkte, die anders nicht fertigbar sind. Woran jetzt gearbeitet wird, das sind auch die Großen dran, beispielsweise im Triebwerkbereich, ihre Turbinenschaufeln zunehmend auch mit solchen Verfahren zu fertigen. Ich spreche also jetzt von Luftfahrttriebwerken und vor allem auch von Gasdampfturbinen der kleineren Größe. Da ist man gerade dabei, und das ist auch ein Thema unseres Hauses, dafür zu sorgen, dass man Kleinserien fertigen kann. Also wir sind ja heute wirklich nur beim Einzelteil. Wir arbeiten alle daran, diese Systeme tatsächlich produktionsreif zu machen, ihnen mehr Geschwindigkeit in der Fertigung zu geben, um sie als festen Bestandteil in der Fertigung auch nutzen zu können. Das wird die Zukunft sein, und zwar die nähere Zukunft.
Und da reicht dann auch die Qualität auf?
Nein, da muss gleichzeitig dran gearbeitet werden. Also wir dürfen das eine, müssen das eine tun, aber das andere nicht lassen. Denn wenn Sie so einen Turbolader haben, der ein bestimmtes Schaufelprofil braucht, der eine bestimmte Genauigkeit braucht, möchte man dann nicht anfangen, das hinterher nochmal nachbearbeiten zu müssen. Es muss also Hand in Hand gehen. Wir müssen genauer werden, wir müssen schneller werden, wir müssen bessere Integritäten der Oberflächen haben. Was heißt das? Da dürfen keine Risse drin sein, da dürfen keine Lunker sein, da dürfen keine Spannungen drin sein. Alles das spielt zusammen, das heißt die Maschinentechnik, das Material, die Vor- und Aufbereitung des Materials, das übrigens sehr teuer ist. Ein Kilo eines hochwertigen Materials kostet mal ganz schnell 1.000 Euro. Ein Kilo. Jetzt können Sie mal ausrechnen, was Ihr Fahrzeug wiegt, und dann multiplizieren Sie das mit 1.000. Und dann können Sie überlegen, ob Sie zukünftig nur noch zu Fuß gehen. Also es wird sich auf Komponenten beschränken. Auf Komponenten, die sich mit vorteilhafter Weise durch diese Verfahren herstellen lassen, als Kleinserie, nicht als Massenprodukt.
Ich habe gelesen, dass jetzt keine Fantasten durchaus der Meinung sind, Häuser könne man zukünftig drucken. Eine Weltraumstation auf dem Mond. Die ESA denkt drüber nach, habe ich gelesen. Ist das aus Ihrer Sicht Science Fiction? Herr Jastram?
Ja, ich kenne diese Hausbaumaschine, diesen Hausdrucker, gedacht von einem Professor, ich glaube, in der Universität in Kalifornien. Wenn man sich den Wandaufbau anschaut, die diese Maschine produziert, dann schlägt man als Architekt und Handwerker die Hände über den Kopf zusammen. Die Qualität lässt auch sehr zu wünschen übrig. Also das ist auch wieder dieser schichtweise Aufbau. Es gibt aber Quetschfugen, die machen die Wand quasi in der Oberfläche unbenutzbar. Man muss so viel nacharbeiten, dass es sich nicht lohnen würde. Ein großes Argument, was dabei angeführt wird, ist, dass überall dort, wo das Handwerk oder die Fähigkeiten nicht zur Verfügung stehen auf der Welt, dass man dort diese Maschinen einsetzt. Mein Gegenargument ist, dass die Maschine so komplex und kompliziert ist, dass wenn ich sie meinetwegen in Entwicklungsgebieten einsetze und sie dort kaputt geht, dass sie niemand reparieren kann, dass der Transport zu teuer ist, dass der Werkstoff auch wieder zu teuer, also das ist kein normaler Beton, der dort verwendet wird, sondern faserverstärkt. Wenn ich das Haus dann irgendwann mal wieder abreiße, dann kann ich den Werkstoff nur noch dazu verwenden, um Korallenriffe darauf zu züchten. Aber ich denke, dass man mit konventionellen Mitteln in dem Maßstab besser beraten ist und das über eine andere Art und Weise lösen kann oder sollte. Wenn es um die Raumfahrt geht, warum nicht?
Also die nächste Weltraumstation wird dann oben auf dem Mond gedruckt.
Ja, hier haben wir ja tatsächlich das Problem, dass wenig Material mitgeführt werden kann. Wir können keine Baustoffe wirtschaftlich auf den Mond bringen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Baustoffe nutzen oder die Stoffe nutzen, die dort vorhanden sind. Und da wird man sicherlich die Technologie einsetzen, die am sinnvollsten ist. Wenn es ein Laser ist, der dort das Gestein oder das Pulver zu Gestein verfestigt und dort Behausungen gebaut werden können, sehe ich da durchaus Potenzial. Man forscht.
Wenn das, worüber wir nun in den vergangenen Minuten so ausführlich gesprochen haben, nicht eine Revolution ist in der Produktion und für die Produktion, was ist es dann?
Der erste Stereolithograph wurde 1978 am MIT gebaut. Von der Zahl ausgehend würde ich sagen, es ist eine Evolution. Eine Erweiterung der Möglichkeiten, die wir haben und sicherlich eine Verbesserung.
Ja, es ist ein evolutionärer Schritt, wie Herr Erstram gerade sagte. Eine Revolution wäre was grundlegend Neues. Was grundlegend Neues ist es nicht. Wir haben die einzelnen Rezeptbestandteile existieren in der digitalen Welt. Das schichtweise Aufbringen bzw. das Rapid Prototyping, das gibt es seit 1842 übrigens. Da hat nämlich ein Fotograf ein erstes Rapid Prototyping-Modell seines Kopfes gemacht, indem er nämlich in ihre Richtung gehend seinen Kopf aus 24 Richtungen aufgenommen hat, die Silhouette ausgeschnitten hat, das Ganze zusammengeklebt hat zu seinem realen Kopf. Die Idee ist nicht neu. Wäre sie neu, wäre es vielleicht eine Revolution. Die Revolution war damals, 1842, aber nicht heute.
Frau Müller, für Sie auch nur evolutionär?
Also evolutionär, was die Idee angeht, ich glaube, was die technischen Umsetzungen angeht, werden wir noch sehr viel sehen.
Einer meiner Lieblingsautoren hat einmal geschrieben, die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Antoine de Saint-Exupéry. An dieser Zukunft arbeiten die beiden, wenn man so will, Hausherren. Ben Yastram, der hier in der TU das 3D-Labor leitet, und Professor Eckhard Uhlmann, geschäftsführender Direktor des Instituts für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der TU Berlin und Chef des Fraunhofer IPK. Danke natürlich auch an Stefanie Müller von der Human Computer Interaction Group am Hasso-Plattner-Institut. Tschüss, sagt Thomas Prinzler.